Mit diesem Vers aus Offenbarung 1, Vers 18 grüße ich alle ganz herzlich zu diesem Ostermontags-Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir miteinander feiern dürfen und daran denken dürfen, dass unser Herr Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt. Ich freue mich für die frische Begleitung heute Morgen. Wilfried Sturm, vielen Dank für den Dienst und auch, dass wir nochmal euch beide hier heute haben dürfen, um den Dienst zu tun. Eva Schäfbuch, vielen, vielen Dank für den Dienst in diesen Tagen und auch jetzt an diesem Sonntag. Bevor wir gleich das erste Lied miteinander singen, bitte ich, dass wir kurz aufstehen und noch miteinander mit Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du es bist, der der Auferstandene ist und dass wir von deiner Hoffnung her leben dürfen und dass wir aus deiner Auferstehungskraft heraus auch dem begegnen dürfen, was uns im Alltag herausfordert. Und wenn wir an diesen Tag in besonderer Weise daran denken, dass du nicht im Grab geblieben bist, bitten wir dich, dass du unsere Herzen und unseren Verstand öffnest und dass wir noch tiefer erkennen, dieses Wunder, das da geschehen ist. Dass du es bist, der heute lebt und der heute in uns und durch uns leben möchte und uns alles geben möchte, was wir brauchen, um auch heute schon als Überwinder zu leben. Und wir bitten dich, dass du, Winrich Schäfbuch, den Mund und Herz auftust, dass er uns sagen kann, was von dir her gesagt werden soll. Dass wir hören, wie Jünger hören, was du uns sagen möchtest. Darum bitten wir dich für uns heute hier und auch Land auf, Land ab, wo heute dein Wort verkündigt wird. Danke, dass wir es unter deiner Verheißung tun dürfen, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Und wir bitten dich, dass du auch diesen Tag dazu gebrauchst, dass Menschen, die dich noch nicht kennen als ihren Herrn und Erlöser, dich finden dürfen. Und dass Menschen, die unterwegs sind, mit dir ermutigt werden dürfen, durch dein Wort, durch das, was du uns sagen möchtest, auch heute. Darum bitten wir dich. Bitten dich auch für dein Land und Volk. Du weißt um die Unruhen im Inneren dort in Israel durch die Justizreform. Du weißt um die Bedrängnis von außen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Nach deiner Verheißung verherrliche du dich an deinem Volk und durch dein Volk. Und dass auch sie erkennen, dass du, Herr Jesus Christus, der Messias bist, der Messias Israels, auf den sie schon heute ihre Hoffnung setzen können. Du bist schon heute der wahre Trost deines Volkes. Wir beten auch für unsere Mitarbeiter dort in Malot und Chavetzion, dass sie von deiner Auferstehung her auch heute diese Botschaft durch ihren Dienst in ganz praktischer Nächstenliebe weitergeben können und Menschen fragend werden nach dir und nach deinem Heil, auch dort. Und wir danken dir dafür, Herr. Amen. Wir nehmen Platz und singen gemeinsam das erste Lied. Er ist erstanden. Halleluja.
Thank you.
Wir hören miteinander auf die Schriftlesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab, und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprachen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Lasst uns noch mal miteinander singen das schöne Lied Auferstanden aus des Grabes Nacht.
Thank you. weiter aus Johannes 20, Vers 19 bis 23. Überschrieben die Vollmacht der Jünger. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, das ist der Ostertag, der Auferstehungstag, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Mit der christlichen Gemeinde kann man keinen Staat machen. Manche meinen ja, das müsste der gottlosen Welt imponieren. Darum wird so viel Prunk auch in Kirchen getrieben. Taläre und feierliche Ämter. Nein, es ist eine ganz jämmerliche Sache. Am Ostermorgen, wenn Sie die Jünger angucken, sie haben sich eingeschlossen aus Angst. Ich fand das so furchtbar auch in der Corona-Zeit, wie die Angst überall beherrscht hat. Ich habe gemeint, da wäre wenigstens ein Ort, wo man sagt: Fürchtet euch nicht. Es ist ja so, dass alle Dinge dieser Welt durch die Kontrolle unseres Herrn hindurchgehen. Aber es ist so, es waren ja nur noch 11 Jünger. Und das Schlimme ist, nicht bloß Angst haben sie, sondern auch der Zweifel war da. Das kennen wir. Gleich anschließend kommt das mit dem Thomas. Ich bin ja froh, dass der Thomas gezweifelt hat, weil es heute so viele Zweifler auch noch gibt in der Christenheit. Dass er sagt, ich möchte das sehen und nur das, was ich anfassen kann, das kann ich glauben. Ist ja falsch. Aber es ist gut, dass er es geprüft hat und uns das Zeugnis hinterlassen hat. Nein, mein Gott, Jesus, mein Gott, der hat es ganz klar erkannt. Jesus, mein Gott und Herr. Aber es ist etwas Jämmerliches, auch bei der Himmelfahrt hören wir das. 11 Männer stehen um Jesus herum und Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ha, da lacht doch die Welt. Mit diesen 11 Männern. Es nützt ja auch nichts, wenn man da feierliche Titel sich anstellt noch und sagt, wir haben studiert und sind begabt und machen das alles. Nein, schlichte Männer. Und da steht noch dran, etliche aber zweifelten. Nochmals, das ist in der Christenheit eine ganz große Not, dass man die Auferstehung von Jesus nicht fassen kann. Und das ist in unseren Tagen ja ganz besonders schlimm. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist von Verkündigern, die gar nicht Jesus persönlich kennen als ihren Heiland oder in einer Verbindung mit ihm leben. Es haben ja dann die Theologen den Spruch herausgebracht, die Gemeinde hätte nur Jesus hochgejubelt. Von wegen, die Gemeinde war immer im Zweifel drin und träge, und wir kennen das aus unserem Leben. Da war nie die große Begeisterung über Jesus da. Das wünschen wir uns, dass in den Gemeinden das aufbricht, und dass Menschen fröhlich sagen: Jesus, mein Herr, lebt und ich darf ihm vertrauen und ich gehöre ihm. Der Kirchenpräsident Bitzel hat das ja so eindrücklich gesagt und sagt, das ist ein ganz müder, kleiner Rinnsal, der durch eine Wüste fließt. Das Jesusbekenntnis der Gemeinde, eigentlich immer jämmerlich und traurig, es müsste viel lauter erklingen vor der gottlosen Welt. Jesus lebt, unser Herr, dem wir vertrauen können. Und das ist so wichtig, dass er uns führt und dass wir ihm gehorchen können. Und wir können doch nur von ihm reden und von seiner Auferstehung. Und gerade da, wo die Angst umgeht, da ist es wichtig, ist Jesus der Herr? Ist ihm alles untertan? Ja, es gibt viel Ängste in unserem Leben. Und das ist ja typisch, dass man der Angst so schlecht ausweichen kann. Wenn Sie Angst haben, dass in ihrem Körper schon der Tod sich breit macht und die Krebszellen wuchern. Sie können von Arzt zu Arzt laufen, Die Angst weicht nicht. Und das ist so schlimm, die Angst kann man nicht ausschnipsen. Die Angst überfällt uns. Das ist ein typisches Kennzeichen einer Welt ohne Jesus. Einer Welt ohne Auferstandenen. Und haben Sie immer bei den Israelreisen dann zu den Leuten gesagt, wenn jemand sagt, ich habe Angst, das Flugzeug stürzt ab, deshalb bleiben Sie daheim, liegen Sie ins Bett. Das einzige sichere gegen die Angst, Sie können gegen die Angst nichts anderes machen, als einfach sagen, ich streiche die Segel, außer Jesus ist da und sagt, fürchte dich nicht, der Auferstandene. Und das müssen Sie einmal wissen, steht mein Leben unter der Kontrolle von Jesus. Und das ist wunderbar, dass Jesus immer wieder in der Gemeinde durchbricht und sich offenbart. Nein, er zeigt sich. Ich bin da der Lebendige. Und dann auf einmal gibt es Leben in der Gemeinde. Der Auferstandene schafft neues Leben. Erweckung nennen wir das. Wachwerden der Christen. Selbst müde Christen werden plötzlich lebendig. Und selbst alte Leute, die kaum mehr gehen können, werden so lebendig, dass die jungen Leute sagen, der hat noch Dampf. Weil Jesus in seinem Leben mächtig ist. Das ist das Herrliche der Auferstehungsbotschaft, dass wir das brauchen und vertrauen. Und das ist so groß, wie Jesus zu ihnen tritt. Und er macht uns stark und nimmt die Angst weg. Er zeigt ihnen seine Seite und seine Wundmale. Das sind die Triumphzeichen des auferstandenen Herrn. Wenn wir ihn sehen in der Ewigkeit, der Herrlichkeit, wird er noch diese Zeichen haben. Diese Wunden sind seine Orden- und Ehrenzeichen. Für uns in den Tod gegeben und für uns gestorben. Und das ist so wunderbar. Er will unser Herr sein und er will uns begegnen als der Auferstandene. Und das Erste, was Jesus tut, er blies sie an. Das war ein Symbol. Da braucht man keine Sitte draus machen, auch nicht ein kirchliches Sakrament. Aber es ist ganz entscheidend, was tut denn Jesus? Er redet davon, dass man ohne den Heiligen Geist kein Christ sein kann. Hat der Paulus nochmal in Römer 8 bekräftigt. Römer 8 ist übrigens das Kapitel, das am meisten vom Heiligen Geist spricht. Wer den Geist Christi nicht hat, den Heiligen Geist, der ist kein Christ. Auch wenn er noch so viele Mitgliedschaften hat und wenn er noch so viele fromme Werke tut, ohne den Heiligen Geist ist keiner Christ. Warum brauchen wir denn den Heiligen Geist? Weil wir mit unserer natürlichen Lebensart, mit unserem Fleisch, sagt der Paulus, mit unserer Art, wie wir geboren sind, nicht gottgefällig leben können. So ist das alte Leben in uns. Das alte Leben, unsere natürliche Art, die bringt die ganzen Nöte hervor, das ist das Übel. Und wir können gar nicht mit unserem Wollen und mit unserem noch so starken Eifer gottgefällig leben. Nein, das geht nicht. Und schon im Alten Testament war die große Verheißung, dass das Neue sein wird, wenn der Messias kommt. Was wird er denn tun? Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Leider machen wir immer wieder den Fehler, wenn uns einer seine große Not sagt und sagt, ich werde mit meinem schmutzigen Gedanken nicht fertig oder in der Ehekrise, du musst dich bemühen. Quatsch, kann mich doch gar nicht bemühen. Du brauchst einen Heiligen Geist. Weil nur wenn Jesus dein Leben erfüllt und dich treibt, und das ist denn so toll, wie der Paulus sagt, wie Jesus vom Grab auferweckt wurde, toter Leichnam lebendig wird, genauso ist, wenn der Geist Gottes in dein Leben tritt. Dann wird ein altes, lebendiges Fleisch neu erweckt durch den Geist. Und wir können nicht nach unserer natürlichen Art leben. Wir brauchen diese Füllung mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig in der Osterbotschaft. Dass das alles für die Katze ist. Wenn Jesus nicht durch seinen Geist in unserem Leben Wohnung machen kann. Wenn er uns nicht durch und durch erneuert. Und was ist denn dazu nötig? Wie kriegt man den Heiligen Geist? Muss ich da irgendwo zu einem Evangelisten fahren, der mit mir irgendwelche Segnungen macht? Wie kriegt man den Heiligen Geist? Jesus hat es ja gesagt. Wie Kinder um Brot schreien und der Vater gibt ihnen nicht eine Giftschlange, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Ich brauche den Heiligen Geist, die Erneuerung durch den auferstandenen Jesus. Das nennen wir Wiedergeburt, Neugeburt. Neugeburt, ein völlig neues Leben beginnt, wo Jesus uns seinen Geist gibt. Ich kann mit meiner alten Art nicht selig werden Und das ist so wunderbar, dass Jesus dieses tut als der Auferstandene. Er macht seine Gemeinde stark. Ist ja ganz wunderbar dann beschrieben in der Apostelgeschichte, wie diese wenigen, dieser jämmerliche Haufe zusammen waren. Dann fiel der Geist Gottes auf sie am Pfingsttag. Und plötzlich fängt der Petrus an und hält eine Bibelarbeit. Er erklärt ihn kurz aus dem Alten Testament von Jesus. Und was passiert dann auf einmal? Die Leute erkennen ihre Schuld. Da müssen sie gar nichts tun. Der Geist Gottes steckt ihnen ein Licht auf. Und sie sagen, was sollen wir denn tun? Menschen werden unruhig. Und dann sagt der Petrus, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er wird euch euer Leben neu machen. Bekennt eure Schuld. Lasst euch taufen. Und empfangt den Geist Gottes. Und dann war die Erweckung da. Der Aufbruch, das neue Leben. Und das ist so wunderbar in unseren toten Gemeinden. Es war ja immer wieder in der Christenheit der Wunsch, wie die Missionsbewegung begann, hat man immer gedacht, man muss bei den alten erstarrten Kirchen anfangen. Bei den orthodoxen Kirchen in Russland oder etwa in Äthiopien, bei den koptischen Kirchen. Das ist ja merkwürdig. Die koptische Kirche in Äthiopien, eine Riesenkirche mit vielen Millionen, 30, 40 Millionen Mitgliedern, die haben 800 Bücher, die alle nur das Zeugnis der Bibel verdunkeln. Und es war immer der Traum, wir haben schon von Bischof Goba gesprochen, der dort versucht hat, diese Kirche zum Leben erwecken. Ist nie gelungen. Alle Widerstände waren da. Und ausgerechnet die kirchlichen Amtsträger sind ja immer die Hauptbremser, dass es keine Erweckung gibt in diesen alten Kirchengewässern. Zarimba ist damals in den Kaukasus gesungen, von der Basler Mission aus. Es ist nie gelungen, erst in unseren Tagen ist es gelungen, in der äthiopischen Kirche, es war ganz wunderbar, dass ein Mann da war, ein junger Mann, der war geflohen nach Amerika, wollte auch nie mehr zurück, bis ihn Gott zurückgerufen hat. Und dann hat er angefangen, hat gemerkt, diese Kirche braucht zuerst das erneuerte Wort Gottes. Das sind diese alten Bibelübersetzungen, die die jungen Leute nicht mehr verstehen können. Wir waren daran beteiligt. Von Hilfe Brüder durften wir die äthiopischen Übersetzungskomitees bezahlen. Und das ist jahrelang gegangen, zuerst mit dem Neuen Testament. Wir sagten, wie geht denn das gut? Geht das überhaupt, bis auf einmal der Patriarch von Addis Abeba begonnen hat? Er hat gesagt, die Leute brauchen die Bibel in verständlicher Sprache und da müssen sie wissen, dass der Geist Gottes immer nur durch das Wort Gottes wirkt. Nicht durch Spindisierereien im Kopf, sondern durch das Wort, weil das Wort voller Heiligen Geist ist, voller Geist und Leben. Alle Erweckungen geschehen immer aus dem Wort, der Bibel. Und das Bibelwort ist lebendig, ein Samenkorn, wo etwas aufgeht, das neue Leben, wo der Auferstandene bestätigt. Und darum ist so wichtig, der Auferstandene will neues Leben. Fangen Sie nie einen Tag an ohne ausreichende Stille über dem Bibelwort, bevor die Ereignisse des Tages über Sie hereinprasseln. Bevor Sie zum Arzt laufen, lesen Sie die Bibel. Hören Sie den auferstandenen Jesus. Lassen Sie sich erneuern durch ihn. Kein Tag ohne Jesus. So fängt das neue Leben an. Und der Auferstandene redet durch sein Wort. Nicht durch neue Botschaften, sondern dieses Wort bleibt bis zum Ende. Und es ist ein wahres und gewisses Wort. Wie hat Jesus immer wieder darauf gesehen, dass die Schrift erfüllt würde, dass wir uns auf dieses Wort verlassen können. Die Erneuerung geschieht. Und das ist ganz groß, gerade da heute, wo diese großen Bürgerkriege toben im Norden Äthiopiens, wo diese Erneuerung geschieht, wo diese vielen Kanoniker da, diese Leute zum ersten Mal unterwiesen werden. Mir hat noch damals, wo ich bei Hilfe Brüder tätig war, ein Mann aus einem Kloster, ein großer Abt, der da zuständig war, gesagt, schickt uns jemand, der uns das erklären kann, was im Neuen Testament drin steht. Wir brauchen das, ohne das sind wir verloren. Und wir haben lang gesucht, den ersten, den wir senden wollen, der hat gesagt, die müssen zuerst ihre Bilder verbrennen. Er hat gesagt, nein, wir brauchen nicht jemanden, der denen da was ausredet, sondern der denen die Herrlichkeit des Wortes Gottes aufzeigt. Und das ist ganz wunderbar, dass dann die Amerikaner einen Bibellehrer dorthin entsandt haben. Und heute das weitergeht in der orthodoxen Kirche. Die Erweckung über dem Wort Gottes in Ägypten ist es wunderbar. Da schon seit vielen Jahren läuft die Erweckung der koptischen Kirche. Aber das Allerschwierigste, eine tote Kirche zu erwecken, weil die alle meinen, ich habe doch alles. In der Erweckung des Pietismus wird oft unterschlagen, warum so viele Theologen die Pietisten ärgerlich angesehen haben. Der anstößigste Satz, den Philipp Jakob Schwener gesagt hat, war: Ein vierfach doktorierter Theologe nützt uns nichts. wenn er den Heiligen Geist nicht hat. Er ist mehr Schaden als Nutzen. Und das war der Durchbruch beim Pietismus, wir brauchen den Heiligen Geist. Und darum ist so wunderbar, dass so viele, auch Nicht-Theologen, natürlich längst erfüllte Theologen sind, vom Geist Gottes gelehrt, so kann man nur in der Bibel sein. Und das war so herrlich, was habe ich in meinem Leben immer wunderbar gehört von Handwerkern und Bauern, die einem das Wort Gottes lieb gemacht haben. Was sind unsere Mütter? Was geben die weiter in ihren Versammlungen und auch, was bedeuten sie in unseren Gemeinden, vom Geist Gottes unterwiesen. Und das ist das Allerschönste und Größte, der Auferstandene gibt uns seinen Heiligen Geist. Und du brauchst nicht drüber jammern, sondern darfst ihn einfach nehmen. Wenn da dürstet, der komme zu mir, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, denn die empfangen sollen, die an ihn glauben. Wie ein Strom, nicht bloß wie in so ein Rinnsal wie die Nagold. Ein Strom, wie der Amazonas, soll von deinem Leben ausgehen, ein Segenstrom. Und nicht das, was du machst und was der Geist Gottes durch dein Leben macht. Du darfst sie ihm als leeres Gefäß zur Verfügung stellen und er will wirken in deinem Leben. Nehmt hin den Heiligen Geist. Das ist so wunderbar. Und dann sendet uns Jesus in die Welt. Das ist ja interessant, dass die Auferstehung nicht in einem Dom passiert ist und nicht in einer Kathedrale und in einem Tempel. Die Auferstehung ist auf einem Friedhof passiert. Und das ist ein Platz, wo Jesus uns hinsendet. Ich habe eine Frau getroffen, die hat sich zur Aufgabe gemacht, ja, sehr schweres Unfall gehabt. Ihr einziger Sohn ist ums Leben gekommen, eine sehr schwere Krankheit. Und dann geht sie immer wieder zum Grab. Aber sage ich, bleib dann noch ein Weilchen auf dem Bänkchen sitzen. Und dann gucke ich die Leute an, die da in die Gräber gehen. Und dann spricht sie die Leute an und lässt sich erzählen von dem großen Leid. Und dann fängt sie an, von Jesus, dem Todesüberwinder, zu reden. Das ist ganz wunderbar. War neulich auch unterwegs zu Diensten und dann war da ein Friedhof in der Nähe. Und wir gehen gerne auch durch Friedhöfe durch. Und da war ein junges Ehepaar. Wir hörten, und sprach sie kurz an und dann hörten wir das. Tochter in jungen Jahren ganz plötzlich gestorben ist. Können Sie herrlicher das Evangelium verkünden? Die brauchen doch dazu keine Kanzel. Und Sie wissen, dass am schönsten ist auch in Ihrem Leben, wenn einer von Mund zu Mund, von Person zu Person Ihnen das herrliche Osterzeugnis weitergibt. Da kommt es an und das können Sie tun mit Ihren Worten. Sie brauchen keine Kassetten verschenken oder große Bücher verschenken, sondern mit Ihren Worten wirkt der Geist Gottes am allerherrlichsten. Und da dürfen Sie noch seufzen, Herr Jesus, jetzt leg mir doch dein Wort in den Mund. Auch wenn Sie einen Krankenbesuch machen. Wenn ich die Treppen hochlaufe zum Krankenbesuch, denke ich immer noch, ja, was ist jetzt das Richtige, was ich sagen soll? Aber der Herr Jesus gibt es uns ja dann. Das hat er gesagt, wenn wir reden sollen. Er legt es in unseren Mund, aber ein Jesuszeugnis. Nicht von Gott wollen wir reden. Da glauben die Leute an Allah und an Buddha. Nein, wir wollen von Jesus reden, im geoffenbarten Heiland. Und da wissen die Menschen auch, von was wir reden. Das geht uns manchmal schwer, über den liebenden Namen Jesus sagen. Aber es ist der herrlichste Name. Und der am meisten wirkt auch, öffnet die Augen dieser Menschen. Er sendet uns in diese Welt. Und dann wissen wir, dass gar keine Gefahr uns drohen kann. Viele sind ja immer wieder erregt, wie Christen leiden, etwa in Nordnigeria. Das geht ja seit 1985. Viele Tausend, jedes Jahr bis zu 15.000 Christen, die um ihres Zeugnis willen wirken. Aber das hat ja da oben im Sahelgürtel angefangen. Schon im letzten Jahrhundert mit mutigen Leuten, die gesagt haben, wir gehen auf die Linie des härtesten Widerstandes, wo gar kein christliches Zeugnis wird. Und dann sind sie durch. Dann sagten die erfahrenen Nigerianer, ihr kommt da oben nicht hin. Da ist halt noch keiner das geschafft von den Missionaren. Dann sind sie doch durchgebrochen. Und darum bricht das halt los in diesen Festungen, wo Jesus geleugnet wird als der Heiland und der Messias, wo diese Equa-Kirchen sind, diese Evangelical Churches of Westafrika. Und sie müssen wissen, wie das auch ist, die Linie des härtesten Widerstandes bricht Jesus, der Auferstandene, so wir doch nicht. Wir stehen ja davor, aber wir können das nur tun und sagen, Herr, du bist der Sieger über die Welt. Und in dir ist alle Kraft und alle Gewalt. Und es ist in der Welt eine ganz, ganz große Sehnsucht nach einem Erlöser. Wissen Sie das? Und ganz besonders heute bricht das auf auch in den muslimischen Ländern. Der Heiland, der Erlöser, das ist normalerweise verdeckt, weil Muslimen das auch verdeckt ist, was Sünde ist in ihrem Leben. Und plötzlich, wenn es aufwacht, ich brauche einen starken Heiland. Und ich habe es oft erzählt, in allen Ländern der Welt, bis nach China, Nordkorea, Kasachstan, Kirgisistan, ich habe immer wieder die früheren Muslime oder Kommunisten gefragt, warum bist du Christ geworden? Haben dir die Christen imponiert? Nein, die Christen haben wir verachtet. Die Lieder? Nein, die Musik haben wir nicht ausstehen können. Warum bist du Christ geworden? Und dann sagten sie immer, als ich zum ersten Mal von Jesus hörte. Und dann laufen ihnen die Tränen runter. Reden sie von Jesus. Und das, was sie von Jesus empfangen, Heilsgewissheit, dass er ihre Sünden vergibt. Ja, du hast doch keine Sünden. Doch, keinen Tag kann ich ohne Jesus leben. Das müsst ihr verkündigen. Und das kommt an, gerade bei Menschen aus eurem Mund. Das ist eine große Torheit, wenn manche sagen, ich will meinen Schulkameraden beweisen, dass ich besser bin. Wir sind doch gar nicht besser. So eine Heuchelei. Wir wollen doch gerade beweisen, den anderen sagen, ich bin ein verlorener Mensch, aber der Heiland hat mich gerufen. Und darum sendet uns Jesus in die Welt. Und es gibt keine Begrenzungen. Wir freuen uns, dass die Gemeinden dort am meisten wachsen, wo Verfolgung ist, wo der Widerstand am allergrößten ist und wo Jesus seine Macht erweist. Und in unserer Trägheit, unseres Deutschlands im Wohlstand, gibt es diese große Müdigkeit und so wenig Jesuszeugnis. Aber die Menschen vergehen vor Furcht und warten dort Dinge, die da kommen sollen. Was ist das wichtig heute in dieser Welt, Jesus, den Auferstandenen, zu bezeugen, der sich erweist an ihnen und der dieses wunderbare Wort sagt, Friede sei mit euch. Wo wir den Frieden bloß noch kennen mit 1700 Granaten aus den Haubitzen, der angeblich Frieden schaffen soll. Nein, der Friede Gottes ist viel größer. Wenn Friede mit Gott unsere Seele durchdringt, wir hatten es bei diesem Spähfort, dem die vier Kinder ertrunken waren auf dem Atlantik, dort hat er es gedichtet auf dem Atlantik. Wenn Satan mir nachstellt und bange mich macht. Was ist das heute, wo so viele Leute verzweifelt sind an ihrem Leben und keinen Mut mehr haben? Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Wo Menschen sagen, ich lebe in den Stürmen dieser Zeit, aber bin geborgen bei Gott, weil ich weiß, Gott ist für mich, wer will denn noch gegen mich sein? Und er beschirmt mich zu allen Zeiten, ich darf bei ihm leben. Und dann das Letzte noch, welchen Auftrag gibt er uns? Wir sehen ja immer ganz stark die sozialen Nöte. Ich möchte diese sozialen Nöte nicht abqualifizieren. Aber schon Jesus hat gesagt, Arme habt ihr immer bei euch. Es ist eine ganz große Not in der Christenheit, dass wir so gerne die geistlichen Nöte übersehen. Vor vielen Jahren, als wir damals begonnen haben mit der Organisation Hilfe für Brüder, da haben alle Leiter der evangelikalen Gemeinden in der dritten Welt gesagt, das Größte ist die geistliche Not. Unsere Bibelschulen, da fällt das Dach ein und wir kriegen einen Flug, könnten wir kriegen von der UNESCO und von Rotary und vom Roten Kreuz und da können wir Saatgut kriegen. Das ist eigentlich kein Problem. Aber das größte Problem ist, wir haben keine Bibeln. Das ist ein Währungsproblem. Das ist eine Weltbibelgesellschaft in London. Und wenn Sie gesagt haben, wir haben keine Ausbildung für unsere Evangelisten, wir haben keine Gaben für die Geistlichen, weil es immer näher bewegt, die äußeren, die materiellen Nöte. Natürlich müssen wir helfen. Und es war auch immer so, dass wir das getan haben, weil es doch keinen Hungernden stehen. Nichts lieber als das. Aber die geistlichen Nöte sind auch in unserem Land die größten Nöte. Wenn Sie das einmal sehen, in der Jugend und auch in den Gemeinden, auch bei den Armen, Arbeitslosen, auch bei den Obdachlosen, die geistlichen Nöte sind die allerschlimmsten, dass sie mit ihrem Leben immer fertig werden und dass sie keinen Heiland haben. Und da hat Jesus gesagt, die schlimmste Not dieser Welt sind die Sünden. Ist ja so groß gewesen, darum ist Jesus ans Kreuz gegangen. Darum hat ihn der Vater gesandt, weil es kein Mittel gibt gegen die Sünden. Wir lachen dann drüber und sagen, was sind denn die Sünden? Von Gott entfremdet und ich kann nicht, was ich will. Ich kann Gott gar nicht dienen. Ich habe ein böses Herz. Mein Ich ist von Gott abgewandt. Haben Sie es mal erlebt, wie das ist, einem Menschen die Vergebung von Jesus zuzusprechen? Das ist ganz toll, dass es das allgemeine Priestertum aller Gläubigen gibt. Das ist ganz wichtig. Jeder ist berechtigt, jeder gläubige Christ, der den Geist Gottes hat, ist berechtigt, einem, der seine Sünden bekennt und bereut, die Vergebung im Namen Jesu zuzusprechen. Nicht der Petrus hat den Himmelsschlüssel. Jeder gläubige Christ hat einen Himmelsschlüssel und darf das aufschließen. Und Sie wissen, wie das bei Sterbenden oft eine große Not ist. Sie haben niemand, dem Sie das beichten können. Und Sie wissen, dass es absolut verschwiegen sein muss in Ihrem Herzen, was Ihnen Menschen anvertrauen. Aber Sie dürfen im Namen Jesu das sagen. Was Wunderbares. In solchen Gesprächen gehe ich gerne auch mit den Beichtenden auf die Knie. Dürfen das einfach tun, vor Jesus ausbreiten. Und dann dürfen sie sagen, im Namen Jesu vergebe ich dir alle Schuld. Dann wird es im Himmel ausgestrichen, kommt am jüngsten Tag nie mehr vor. Die allergrößte Vollmacht, die wir haben als Jesus-Leute, durch die Auferstehung von Jesus, dass wir durch die Welt diese Botschaft der Vergebung tragen dürfen. In einer Welt, wo die Alten noch davon reden, wie die Eltern sie bös behandelt haben, wo die Frauen, die alten Frauen im Altenheim erzählen, meine Eltern haben mich nicht studieren lassen, nur meine Brüder. Da wird Schuld aufgerechnet, weil es nie vergeben wurde. Die alten bösen Dinge, die uns quälen. Und wie herrlich ist das, wenn man gerade in der großen Krankheit und auf dem Sterbebett frei ist, Vergebung. Das ist das Wunderbarste. Hiller hat ein schönes Lied, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Und in unserem Land ist das ganz furchtbar, wie viele Menschen mit der verborgenen Sünde ihres Lebens nicht fertig werden. Und dann wird in den Versammlungen nicht einmal davon gesprochen. In so vielen Kirchen gar nicht. Eigentlich war das früher viel schöner in der Altpreußischen Union mit dem Gottesdienst. Das habe ich noch erlebt als Student in Heidelberg. Da war es der spätere Kultusminister Hahn, der Sohn des Märtyrers Hahn im Baltikum. Jeder Gottesdienst begann, aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Und dann der Zuspruch der Vergebung. Eigentlich kann man gar nicht anders Gottesdienst feiern, als dass man es wieder sagt. Aber ganz wunderbar, auch im persönlichen Gespräch, darf man es bekennen, da wo man nicht los wird in seinen Gedanken an der Schuld, an Menschen, die schon längst gestorben sind, wenn die alten Dinge uns quälen. Es gibt eine völlige Befreiung und den Frieden mit Gott. Der Teufel ist da so gemein, dass er uns an den alten Sünden immer wieder unruhig machen will und die Freude des Glaubens raubt, auch am Ostertag. Und darum ist es so wunderbar, dass wir das tun dürfen und auch das ganz Schreckliche. Wir dürfen Menschen die Sünden behalten. Ich kann Ihnen sagen, nur mit Zittern, wie oft mich das bewegt hat. Ein junger Mann aus dem Bibelkreis ging dann zum Fernsehen in der Wirtschaftsredaktion, wie er den Abschiedsbrief geschrieben hat. Ihr habt mir das mit der Sünde bloß eingeredet. Das ist wie bei der Eisenbahn, wenn man in den Tunnel reinfährt, wenn man reinfährt, wird es dunkel. Wenn man rauskommt, wird es hell. Ihr wolltet uns eine Vergebung geben, ich von einer Sünde. Sein Leben war voll ungelöster Probleme und schrecklicher Versündigungen. Und dass wir dann nur sagen, dann leb du dein Leben ohne Jesus und ohne Vergebung. Dann erschrecken wir selber. Mach doch dein Leben frei unter diesem großen Trost. Und wissen Sie, dass Sie dieses Amt haben. Und das Wunderbare, dass es so viele Priester gibt im allgemeinen Priestertum und Priesterinnen, die dieses wunderbare Werk tun. Gerade Frauen haben dieses wunderbare Amt und ich weiß, dass viele Frauen gerade Männern zum Trost geworden sind, in großer Verzweiflung ihres Lebens, in der großen Reue, ich will doch alles anders machen. Ich kann es nicht anders machen ohne die Vergebung von Jesus. Und das ist das Herrlichste, das zuzusprechen. Und Sie dürfen wissen, dass in der ganzen Welt, auch in allen Ländern, das Größte ist. Ich will zum Schluss Ihnen nur noch von Nepal sagen. Nepal hat einen Hinduismus mit 300 Millionen Göttern. Und in Nepal war nie erlaubt, das Evangelium zu predigen. Bis 1950 gab es in Nepal keinen, das dort, wo der Himalaya ist, keinen einzigen gläubigen Christen in Nepal. Und dann waren es ausländische Nepalis, die aus dem Ausland kamen, die ausgewandert waren und Christen geworden waren. Die sagten, wir müssen das zurückbringen. Und gerade dort im Hinduismus, das ein strenges Kastensystem hat und die Vollkommenheit der obersten Klassen, war es die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, überall, der allein Vergebung der Schuld bringt. Es gibt keine andere Vergebung in dieser Welt. Es gibt Blutrache. Und es gibt Menschen, die immer tiefer hineinsinken in die Bindungen Satans. Aber das Herrliche, es gibt eine Befreiung. Und zu Ostern gehört diese Botschaft, Jesus will dir Frieden geben. Willst du es? Nimm's doch. Und Jesus sendet dich und er sendet den jämmerlichen Haufen seiner Jünger und macht sie stark, nicht mit Prunk. Wir brauchen keinen Prunk und keine Demonstrationen unserer Größe, aber wir wollen Jesus groß machen und das herrliche Evangelium vom Kreuz. Das ist die größte Botschaft dieser Welt, die Siegesbotschaft. Und er, der gekreuzigt ist, ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und er sendet uns und wir sind so froh, dass wir ihm dienen dürfen in der kurzen Zeit unseres Lebens. Er segnet sie, er sendet sie und er rüstet sie aus. Wir wollen noch beten, wenn wir uns erheben. Du gekreuzigter und auferstandener Herr, vielen Dank für dein Osterwort. Ja, vor dir erkennen wir unsere Jämmerlichkeit, unsere Armut. Wir können dir nichts bringen und auch unsere Anbetungsworte sind oft leere Hülsen. Nein, du möchtest unser Herz und du möchtest uns beschenken. Nicht wir können dich beschenken, auch nicht mit Liedern und mit Gebeten, sondern du willst uns beschenken. Und wir sind die Empfangenen und wir wollen trinken von dieser Quelle, die du uns gibst. Unter deinem Kreuz stehen und von deiner Vergebung her leben und das allen Menschen weitersagen. Es gibt eine erneuerte Welt, hier schon und dann erst in der Ewigkeit. Ja, jetzt hilf uns auch in den gottlosen Bindungen in dieser Welt, wo wir stehen, gib, dass wir Friedensboten sein können. Und du wirst uns auch in den nächsten Tagen Menschen zuführen, die nicht den Mut haben, mit uns über die Not ihres Lebens zu reden, aber öffne du die Atmosphäre, dass wir diesen herrlichen Dienst tun können, Menschen die volle Vergebung in deinem ewigen Namen zuzusprechen. Ganz herzlichen Dank, dass du uns zu diesem Dienst sendest. Herr, erwecke auch noch manche tote Gemeinde und die ganze tote Christenheit. Wir selber brauchen immer wieder diesen Aufbruch durch dein Wort. Und du allein kannst Leben schenken. Du bist der Lebensfürst. Und wir bitten dich auch für dieses Werk hier, auch für die ganzen Probleme, die in Israel sind, mit dem Heim in Maalot und Naharia, Herr. Du kannst es allein lösen und wir bringen dir auch die ganzen Nöte, auch der Bibelschulen, auch das Liebenzeller Werk befehlen wir dir an und all deine Werke, dass du dort als der Auferstandene wirkst und dass dein Wort lebendig ist und auch unsere tote Christenheit zu neuem Leben erwächst, auch die Gemeinschaften zum fröhlichen Zeugnis und wir danken dir, dass du es tun wirst als der Herr und König. Amen.